Herzlich willkommen, liebe Läufer und Läuferinnen, zu Tag 5 der Leichtathletik-Weltmeisterschaften. Einen Tag, wo wir unser Hype-Level, unser Hype-Ranking ganz am Ende, glaube ich, auf jeden Fall auf ein hohes Level wieder heben können. Keine DLV-Medaille, die heute dazu kam, aber wahnsinnig gute Leistung, gerade von unseren Läufer und Läuferinnen. Bis jetzt hat der DLV weiter 3 Silbermedaillen durch Merlin Hummel, Malaika Mihambo und unseren Amanal Petros. Wir sind wie immer live gerade auf Twitch und auf YouTube. Für alle, die auf Spotify zuhören, dass ihr wisst, warum wir hier auch teilweise mit dem Chat interagieren. An der Stelle natürlich auch ein herzliches Willkommen an alle, die live im Chat mit dabei sind. Und der Hinweis, wie die ganze Woche schon, hinschauen, wenn ihr was mitbekommt zum Thema Machtmissbrauch, sexuellen Missbrauch, wenn ihr vielleicht sogar selber betroffen seid, es gibt Anlaufstellen, meldet es bitte, damit wir zusammen die Leichtathletik einen besseren Ort machen können. Anlaufstellen sind unter anderem SafeSport, Anlauf gegen Gewalt oder auch die DLV-Beauftragte Inga Sehrfurth. Wenn ihr hier auf YouTube oder Twitch guckt, seht ihr unten links auch die Kontaktdaten. Und damit, Felix, freue ich mich, mit dir jetzt über den heutigen Tag mit dem 3000 Meter Hindernisfinale der Frauen und das 1500 Meter Finale der Männer zu besprechen.
Ja, ich freue mich auch, und es war ja gar nicht mehr so ein richtiger Tag. Es war eigentlich eine sehr kompakte halbe Stunde, aber die war wirklich packed mit Action. Und was haben wir da für ein 3000 Meter Hindernisfinale gesehen? Also es war ja einfach mal völlig wild.
Ja, also aus Läufersicht muss man sagen, man konnte heute in der letzten Dreiviertelstunde einmal einschalten und dann hat man alles mitbekommen, was man mitbekommen musste. Und es fing an mit diesen 3000 Meter Hindernissen der Frauen, mit dabei Lea Meyer, Gesa Krause. Und von Anfang an wurde vorne von Chemutai aufs Tempo gedrückt. Der erste Kilometer fast auf Weltrekord-Pace, also so wie wir es gestern ein bisschen vermutet haben, richtig gedrückt. Und dann war es leider nicht ganz so, Felix, dass Gesa da direkt dran geblieben ist, wie du dir das gewünscht hattest.
Ja, genau. Also wir hatten ja gesagt, da marschieren vorne einige weg. Und ich dachte, das sind vielleicht so 3, 4. Turns out, nein. Es war einfach mal doppelt so viel. Am Anfang mal 8 Frauen, die da bei 2,55 Mitte den ersten Kilometer durchgelaufen sind. Was dann ungefähr, der erste Kilometer immer ein bisschen schneller, auf so eine 8,45, 8,46 raus käme. Ja, und dann war leider schon eine kleine, anfangs kleine und dann schnell auch etwas größere Lücke. Lea Meyer, Gesa Krause so mit einer 3,01, 3,02 ersten Kilometer, also was immer noch sau schnell ist. Deutscher Rekord ist 9,03, das ist also Gesas PB auch. Und Leas PB, wenn ich mich nicht falsch erinnere, eine 9,06 noch, also krass schnell auch für die, von daher alles richtig gemacht, die Lücke zu lassen, würde ich sagen. Ja, und dann ging es schon langsam auch los. Man hat gemerkt, vorne, die werden ein bisschen schludrig. Die ein oder andere hat vielleicht doch auch schon ein bisschen mehr Laktat in den Beinen zu früherer Zeit im Rennen als gewohnt. Die lagen dann nämlich dann auch irgendwie relativ häufig am Boden.
Ja, also erst war es ja, glaube ich, Chemutai, die am Anfang fürs Tempo gesorgt hat, die dann da irgendwie gestürzt ist, sich aufgehangen hat am Hindernissen, dann nochmal selber beim Landen irgendwie das Bein weggezogen hat und dann lag und dann raus war. Dann gab es, glaube ich, nochmal irgendwo einen zweiten Sturz, wenn ich es richtig im Kopf habe, oder weiß ich gar nicht mehr, wer da irgendwie
das war wild
gefallen ist.
Ja.
Und dann, dann würde ich sagen, handeln wir ganz kurz ab, was ganz vorne passiert ist, hätte ich jetzt gesagt. Da hat nämlich Charitage dann, ich glaube, Jeruto ist auch nochmal gestürzt, also egal, wie auch immer. Charitage hat auf jeden Fall dann Javi übersportet, überholt, das Ding recht souverän gewonnen am Ende mit 5 Sekunden Vorsprung vor Winfried Javi. Das hätte man vorher wahrscheinlich auch in der Deutlichkeit so nicht erwartet. Etwas überraschend mit persönlicher Bestleistung auf Rang 4 dann Sembo Alemayev, nachdem
Rang 3.
Nachdem Noah Jeruto nur auf Rang 6 war und eben Peros Chemutai dann ausgestiegen ist. In der Gruppe dahinter hat sich aber auch einiges abgespielt. Wir haben die leider lange nicht im Bild so richtig gesehen. Aber am Anfang hat ja diese Verfolgergruppe Lea angeführt. Und da dachte man sich, ja, geil, war vielleicht jetzt dann doch irgendwie mit dem zweiten Rennen und mit ihrem Körper ein Tick zu viel. Die wurde dann ein bisschen hinten durchgereicht, wird am Ende 12. in der Zeit von 9,24. Das kann sie natürlich besser. Und ich glaube, das können wir kurz für Lea schon festhalten. Ist jetzt echt ein bisschen schade, wie die letzten Wochen für sie so gelaufen sind, weil ich glaube, mit den Diamond League-Rennen am Anfang der Saison mit der Form, mit der Frische, mit dem Körper, der dann so mitgespielt, hätte sie da auch weiter vorne landen können. Und hat auf jeden Fall an sich ja mehr drauf als jetzt diesen 12. Platz in der 924.
Ja, denke ich auch. Ne? Sie war die ersten vier Runden immer, wenn man es gesehen hat, war sie diejenige, die die Gruppe da hinten angeführt hat. Ich glaube, das war jetzt auch nicht der Dealbreaker, ne? Sondern wahrscheinlich doch dann eher die körperlichen Problemchen, was auch immer. Wir wissen es nicht. Vielleicht werden wir es noch erfahren, die sie da ein bisschen rausgeworfen hat jetzt die letzten Wochen. Aber so gesehen vielleicht dann umso bemerkenswerter, dass sie es überhaupt ins Finale geschafft hat, wenn es echt scheinbar nicht so eine einfache Situation für sie war. Und umso erfreulicher war es dann doch, dass man dann Gesa Krause gesehen hat, die sich am ehesten noch auf die Verfolgung gemacht hat, der vorne ausgerissenen 8 Frauen zusammen mit der Amerikanerin Angelina Napoleon. Sind die zwei, haben sich nach vorne abgesetzt und sind dann ja schon auch näher gekommen, weil vorne dann doch das große Sterben so zumindest ein klein bisschen angefangen hat. Die hat natürlich einfach schon wahnsinnigen Puffer rausgelaufen und das waren schon 60, 70 Meter, die hatten. Ja, dann waren wir schon echt guter Dinge und plötzlich Kamera, Cut, Gesa einfach mal völlig aufs Gesicht gelegt am letzten Wassergraben.
Ja, also es sah wirklich bitter aus, also fast schon so, wie man das in so einem Sketch sehen würde, wie sie dann quasi auf dem Balken fast so weggerutscht irgendwie, so schon fast einen Weitsprungschritt irgendwie in der Luft macht. Und dann kommt sie halt leider mit dem Gesicht nicht im Wasser auf, sondern schon dahinter. Und dann eigentlich mit das Beeindruckendste an Gesas Rennen, sie steht auf, findet direkt ihre Beine wieder, geht direkt in den Endspurt rein und sichert sich dann noch den Sieg in dieser Verfolgergruppe, wird am Ende siebte in der neuen 14.
Übersprintet dann die Äthiopierin Muleta noch, die zwischenzeitlich sie dann eben wegen des Sturzes überholt hat. Ja, wie du gesagt hast, also echt sensationell, wie sie da wieder komplett von okay, shit, ich lieg hier klatschnass im Wasser, das ist nicht gut, zu Full Gas irgendwie auf die Ziellinie, richtig stark.
Ja, vor allem, also das muss man für alle ja nochmal deutlich machen, wenn du einmal liegst nach so einem Sturz, es ist nicht so einfach direkt aufzustehen und wieder Rhythmus aufzunehmen und wieder zu sprinten. Also es ist wirklich, wirklich schwierig in so einer Situation. Und dementsprechend muss man sagen, das ist ein herausragender siebter Platz nach der Saison, die Gesa hatte mit dem Sturz da in Oslo, wo sie dann diese Rippenprobleme hatte. Man hat die ganze Saison nicht viel von ihr gesehen, hat auf die deutschen Meisterschaften verzichtet dann. Und in Trier ging es dann ja los, dass sie da ihr Comeback so ein bisschen gefeiert hat mit dieser Bestleistung über die 1500 Meter. Und dass sie das jetzt in ihrem siebten WM-Finale wieder eine Top-8-Platzierung hinstellt, wo viele gesagt haben, so ja, eigentlich ist das jetzt schon das Übergangsjahr zur Straße irgendwie für Gesa. Ist wirklich aller Ehrenwert.
Wer hat denn sowas gesagt?
Ich wahrscheinlich.
Du?
Nee, da hätte ich. Nein, also dass Gesa schon noch eine gute Bahnsaison machen kann, war klar. Aber ich hätte jetzt schon gedacht vor dieser Saison, dass das Ergebnis hier auf jeden Fall vertauscht sein würde zwischen Lea und Gesa. Mhm. Also ich hätte schon gedacht, dass dieses Jahr das Jahr ist, wo Lea ganz klar da den Thron übernimmt. Muss ich ehrlich sagen. Und ich weiß nicht, ich hätte vor der ganzen Saison auch nicht unbedingt Gesa nochmal auf eine Top 8 gesetzt, da über die Hindernisse. Aber du als Gesa Krause Ultra natürlich schon und hast ja auch wieder recht behalten.
Ja, gut. Ich habe aber auch von der Bronzemedaille von Gesa gesprochen, aber von daher, soweit kam es dann doch nicht. Da muss ich dann doch schon auch der Ehrlichkeit halber nochmal einräumen. Da hatte ich ein bisschen die Gesa-Brille auf. Aber man muss auch sagen, sie hat in dem Rennen mit dem siebten Platz das Maximum rausgeholt, was irgendwie drin war. Ich glaube, auch hinterher zu laufen bei denen da vorne wäre auch nicht besser geendet, glaube ich. Ich kann mir vorstellen, dass es ähnlich, also dass es auch dann den siebten Platz gegeben hätte vielleicht. Aber ja, ich glaube, alles richtig gemacht, oder?
Ja, sie hat es ja auch selber gesagt. Also der Sturz hat jetzt platzierungstechnisch nichts ausgemacht. Sie glaubt schon, dass sie näher an die 9-10 rangelaufen wäre. Glaube ich auf jeden Fall auch, ja, okay, dass das 4-5 Sekunden da gekostet haben wird. Hat im Interview so ein bisschen auch gesagt, ja, wer weiß, was gewesen wäre mit einem mutigeren Rennen, aber dazu fehlen ja einfach auch dieses Jahr die Rennen, um da ihren Körper so hundertprozentig feinfühlig einschätzen zu können. Und wir haben es jetzt oft genug thematisiert, wie wichtig ein Top-8-Platz für Förderung ist, sowohl für den Athleten selber wegen Olympiakader, genau wie auch eben für einen Verband, für die Förderung, die dann fürs BMI kommt. Also ich denke, sie hat da schon mehr oder weniger das Maximale jetzt rausgeholt mit dieser Rippengeschichte und mit allem, was diese Saison war. Und da kann man einfach nur vor ihr und das, was eben auch in Chat geschrieben worden ist, vor Wolfgang Heinrich auch nur den Hut ziehen. Er hatte auf jeden Fall Olivia und Gesa in der besten Form der Saison, jetzt wieder bei der Weltmeisterschaft. Ich glaube, die haben beide für ihre Verhältnisse sehr, sehr gute Rennen gemacht, auch wenn es für Olivia dann halt nicht gereicht hat im Vorlauf. Aber das ist wieder ein großer Erfolg und es ist ja auch verrückt, wenn du überlegst, 7 Weltmeisterschaften. Wenn wir alle 2 Jahre eine Weltmeisterschaft haben, heißt es ja, dass ihre erste Weltmeisterschaft mindestens vor 14 Jahren war, wenn sie jede Weltmeisterschaft mitgenommen hat. Weiß ich jetzt nicht, ob sie da zwischendurch mal eine irgendwie verletzungsbedingt verpasst hat und es sogar schon länger ist. Und was ist für sie auch 2011, WM steht ja drin, ja, dann passt es, genau, 14 Jahre in der GU. Danke, Limitlos, sehr, sehr schnell, wie du da gerade mit deinen Fakten am Start warst. Auf jeden Fall, was ist das auch für sie für eine Geschichte, ne? Als junge Athletin 2011, dein erstes WM-Finale, dann über die Medaille, die sie damals in Doha holt und jetzt mit Familie, mit Tochter, mit allem anderen drum und dran, da zu stehen und sich diese Medaille geholt zu haben, das ist ja extrem eindrucksvoll und ja, sie ist einfach eine, schon auch eine Legende auf der Bahn in der deutschen Leichtathletik. Ich glaube, wir werfen da gerade zwar so ein bisschen mit um, wo wir über Ammannal dann geredet haben, aber ich glaube, Gesa kann man schon zu einer Lauflegende in der Bahnleichtathletik in Deutschland zählen.
Ja, also auf jeden Fall. Ne? Ich meine auch diese Dauerhaftigkeit der Karriere auf dem Niveau geht auch nur, glaube ich, wenn du in der Weltklasse halt bist. Über Jahre, sonst funktioniert es nicht, sonst funktioniert es auch finanziell nicht. Du kannst sonst gar nicht dieses Setup dir aufbauen. Und ich meine, das.
Ja, aber überleg mal, 7 hintereinander folgende WM-Finals.
Ja.
Das ist ja auch komplett verrückt, was das für eine Konstanz ist und die hat auch immer die Fahne hochgehalten in den Jahren, wo es vielleicht insgesamt auch nicht so gut lief im DLV. Die war immer da in diesen Finals und da kann man wirklich nur den Hut ziehen.
Hut ziehen.
Kann man auch vor Robert Motherfucking Faken. Entschuldigung, dass ich hier kurz fluche. Aber was war das für ein geiles, wildes 1500-Meter-Finale. Vor 2 Tagen, diese Szene mit Cole Hocker, er ist ins Finale gekommen, da wollen wir gar nicht mehr drüber reden. Und er hat ja wohl mal mehr als gezeigt, dass er in dieses Finale gehört hat. Und da ist es dann auch ein Unterschied zu Nanele oder sonst was. Lange hinten aufgehalten, dieses Mal nicht vorne um eine der Top-Positionen gekämpft. Ich hatte zwischendurch mal gesagt, ja, ich finde, er kämpft da so ein bisschen, wirkt so ein bisschen abgehakt und dann bei aller Euphorie mit dem spannenden Kampf dann vorne um Gold.
Hast du gar nicht mehr hingeschaut, ne?
Habe ich fast gar nicht mehr hingeschaut, aber der haut das, was vor 2 Tagen nicht geklappt hat, das ist ja auch verrückt irgendwie vom Körper, ne? Vor 2 Tagen steht er halt fast auf der Zielgerade, gefühlt. Und jetzt haut der da einen Endspurt raus, übersportet nochmal alle, die nicht unter den Top 5 waren, die um den Sieg da mitgesportet sind und sichert sich Platz 6 über 1500 Meter im WM-Finale. Also das ist ein richtiges Ausrufezeichen. Ich weiß nicht, ob irgendwer da im Chat mal die Statistik hat, wann wir das letzte Mal irgendwie einen deutschen 1500-Meter-Läufer in den Top 6 bei einer WM oder bei Olympia hatten. Aber das kann noch nicht so oft vorgekommen sein. Und einfach Respekt vor seinem ganzen Weg, sich zu trauen, diese Umstellung zu gehen von Thomas 30 Acker rüber in die USA zu Dathan Ritzenhain und dass er jetzt belohnt wird, ist einfach so, so schön und ich freue mich unendlich für Robert.
Ja, also das Rennen ging ja auch, wie du schon richtig vorhergesagt hattest, dann doch ziemlich gemächlich los, die ersten 300 in 43 und dann wurde es erstmal noch langsamer, 59 Mitte, die ersten 400 und ja, ich glaube, dann war eigentlich so der initiale Move war von Jake Whiteman, von dem hätte man so vorher erwartet. Ich meine, der tritt an so zwischen 200 und 180, setzt sich an die Spitze, Nils Laros an Position 2, da waren wir, glaube ich, beide so, okay, das ist das Rennen von Laros, der muss jetzt hier noch einmal den Gang runterschalten, durchbeschleunigen und dann wird er die auf der Zielgeraden alle mal versägen. Also Laros richtig fest, der hat jetzt irgendwie mit Robert die Zielgerade getauscht, hatte ich das Gefühl. Also der hat ja wirklich einen Parkschein gezogen und keine Chance. Und wer aber dann auch nochmal gut durchziehen konnte, du hast ja dich vorhin schon irgendwie gar nicht so darüber gefreut, kannst du gleich nochmal erläutern. Wer richtig durchziehen konnte, war dann Isaac Nader aus Portugal, gewinnt vorne 200stel vor Jake Whiteman und Reynald Chariot wird Dritter vor Timothy Chariot, der Vierte wird. Nils Larus Fünfter und Robert Faken gewinnt dann quasi den Sprint. Der Verfolger wird Sechster der Welt. Einfach nur krass. Und ja, ganz kurz, Josh Kerr läuft 4:11.
What? Das kann ja selbst Felix. Der hat ja 600 vor Schluss, fängt da an, irgendwie ganz, ganz komisch aufzutreten. Und von dem, was wir jetzt aus den Bildern gesehen haben, gab es da auch keinen Kontakt oder nichts. Also da muss entweder einfach so irgendwas im Fuß geknackst haben oder er ist irgendwie umgeknickt oder sonst irgendwas. Hat sich noch erstaunlich gut gehalten dafür, dass er mehr gehumpelt als gelaufen ist. Also 300 Meter ist die Lücke da nicht mehr viel größer geworden, aber letztendlich kannst du so natürlich nichts gewinnen bei einer Weltmeisterschaft. Und man muss jetzt auch sagen, wenn man auf dieses Ergebnis guckt, und jemand hat es vorhin, glaube ich, auch im Chat mit drin, dass kaum jemand Punkte gesammelt hat über 1500 Meter beim Tippspiel, weil das hätte vorher so auch niemand erwartet. Also Nader war nicht unter den 4-5 Top-Favoriten. Natürlich, dass er eine Medaille mitlaufen kann, wusste man auch. Der hat in Oslo bei der Diamond League die Meile gewonnen. Aber wer, also Nader, Waitman, Reynold Chariot, kein Hocker, kein Kerr, kein Laros auf den Medaillen überhaupt, das ist schon wirklich, ja, wirklich verrückt. Chat schreibt gerade, Kerr ist auf die Innenbegrenzung getreten. Das wird natürlich erklären, dass er da irgendwie dann umgeknickt ist dabei. Also sehr, sehr bitter, weil ich glaube, das wäre auch ein Rennen für ihn tatsächlich gewesen. Du freust dich natürlich, Felix, als Hater, nicht über die Verletzung, aber ja, also völlig verrückt, was wir hier durchaus auch für Ergebnisse teilweise sehen. Also 10.000 Meter Jimmy Grissier Weltmeister, jetzt hier Nader vor Waitman. Das sind alles so Sachen, auch Jordi Beamish über drei Hindernisse. Natürlich musst du irgendwie ein guter Läufer sein, um dann halt auch das Ding zu gewinnen. Aber das sind bei weitem alles nicht Favoritensiege, was wir hier zugesehen bekommen.
Ja, stimmt. Der Chat gerade schreibt noch, dass er auf die Innenbahn gekommen ist und umgeknickt. Da hätte ich gerne aber nochmal die Klarstellung, ob ihr das wirklich gesehen habt, weil dass er auf die Innenbahn getreten ist oder dass er außerhalb von der Bahn 1 gesteppt ist, das habe ich auch gesehen. Da war er aber schon am Humpeln. Und im ersten Moment dachte ich, so habe ich mich, glaube ich, auch bewegt, als ich mir Muskelfaserriss in der Wade geholt hatte. Aber dafür ist er halt noch zu lange gelaufen, ne? Also wenn da wirklich was reißt, dann läufst du nicht mehr so. Aber ja, also irgendwie crazy, ja? hätte man anders erwartet. Und ich glaube, im nächsten YouTube-Video wird er uns schon eine Dreiviertelstunde was vorheulen. Und dann werden wir mal weitersehen. Sorry.
Ja, also auch Twitch sagt, nee, man hat es nicht gesehen im Video, ist nur eine Vermutung. Wir haben auch hier durch den Chat, ihr seid echt gut drauf heute, also mal Props an den Chat. Also Homio Tesfaye war 2013 im WM-Finale in Moskau, auch unter Wolfgang Heinig. Und davor Hauke Fuhlbrügge 1991. Also so oft kommt das tatsächlich nicht vor. Ich muss auch mit Sunflower kurz disagreeen. Ich glaube nicht, dass Larus zu viel von vorne gelaufen ist. Ich glaube einfach, warum auch immer, ob es dann die Lichter noch zu groß waren. Ich meine, der ist noch brutal jung auch. Das darf man nie vergessen, wenn man über Nils Larus redet. Oder er hat es einfach an dem Tag nicht. Ich glaube, dass er sich eigentlich jederzeit in die richtige Position gebracht hat. Also ich glaube nicht, dass man Larus da taktisch viel vorwerfen kann bei dem Ganzen. Er hatte einfach am Ende nicht die Beine. Und ich meine, Robert ist ja dann das beste Beispiel und hat gezeigt, es kann auch einfach mal Tagesform sein, dass du am einen Tag nicht die beste letzte 100 läufst und dann zwei Tage später dann wieder doch. Also das passt ja auch bei Robert nicht erklärbar zusammen, jetzt die Zielgerade beim Halbfinale und beim Finale jetzt.
Es ist eine Kopfsache, ne? Würde ich mal sagen, ja, wahrscheinlich.
Ich habe ja gehört aus dem Teamhotel, dass es für ihn nach dieser ganzen aufwühlenden Situation vor zwei Tagen dann abends noch ein Bier gab, um einmal kurz klarzukommen, abzuschalten. Und ich glaube, jetzt kann ich die Geschichte auch erzählen, wo es dann gut ausgegangen ist und er sich Platz 6 geholt hat. Und ja, abschließend vielleicht dazu einfach nochmal, ich habe es jetzt jedes Mal gesagt, als Robert gelaufen ist, er ist von seinem Mindset, von seiner Professionalität das Vorbild aus meiner Sicht in der deutschen Läuferszene. Und deswegen ist es umso toller, dass er dafür jetzt auch belohnt worden ist und ihn diesen sechsten Platz niemand mehr jemals irgendwann nehmen kann. Weil man kann jetzt sagen, die Initialzündung dieses Jahr war der Lauf von Freddy in Rabat mit dem deutschen Rekord. Von der Timeline her ja, aber von diesem Mindset her, dass es möglich ist für Deutsche und daran zu glauben und so professionell zu sein, dass es auch geht, hat aus meiner Sicht zu 100% Robert Faken das in die Wege geleitet oder was angestoßen in Deutschland. Und dafür möchte ich ihm auch noch mal Kudos geben.
Schauen wir nach vorne auf den sechsten Tag der WM, denn da wird es wieder richtig voll.
Ich habe es geschafft, dass du mich nicht mehr auf Nadea angesprochen
hast. da wird es wieder richtig voll. Morgen um 12.05 Uhr deutsche Zeit haben wir die 5000 Meter Halbfinale, die Heats. Und folgende Qualifikationsprozedere. Die ersten acht gewinnen keine Zeit schnell. Die ersten acht gewinnen einen Startplatz im Finale, keine Zeit schnellsten. Und wir haben Elena Burkhardt in Heat 1 und Lea Meyer in Heat 2. Die erste Frage an dich, Max. Sehen wir Lea morgen 5000 Meter laufen? Weißt du was? Oder was, wenn du nichts weißt, was würdest du vermuten?
Also ich weiß nichts. Ich würde vermuten, dass die da antritt. Ich weiß nicht, wie die Regeln international sind, aber technisch gesehen ist es so, wenn du deine, in Anführungszeichen, digitale Stellplatzkarte abgegeben hast, dass du auf dieser Startliste draufstehst, musst du auch antreten, damit du nicht von allem, was du diese Meisterschaft gemacht hast, disqualifiziert wirst. Oh. Also so ist es zum Beispiel bei deutschen Meisterschaften. Mhm. Wenn du die Stellplatzkarte abgegeben hast, dann musst du auch an der Startlinie stehen und antreten, sonst wirst du auch für alles andere disqualifiziert. Frag mich nicht, ob das auch die Regel international ist. Das kann ich euch jetzt nicht sagen. Deswegen glaube ich schon, dass wir Lea an der Startlinie sehen werden. Um ehrlich zu sein, mit dem, wie sie jetzt auch heute aussah und mit allem drum und dran, weiß ich jetzt nicht, ob das so super sinnvoll ist.
Ja, was soll sie jetzt machen? Laufen und halt dann aussteigen, ja, oder?
Ja, ich meine jetzt in dem Fall, entweder du läufst und steigst halt direkt aus, aber in dem Fall kannst du es halt auch laufen und gucken, was du machen kannst.
Oh, ich hätte so an ihrer Stelle gar keinen Bock.
Ja, aber ich hätte da jetzt, ja, das sehe ich nämlich zu 100% auch so. Also deswegen, ich glaube, der Fokus muss da auch ein bisschen auf Elena sein. Ich freue mich natürlich, wenn Lea da nochmal gut gelaunt antritt und vielleicht auch nochmal eine Überraschung machen kann, aber das wäre jetzt schon krass, nach so einem emotionalen Ding auch da irgendwie ins Finale dann zu laufen über 5000 Meter, das sehe ich tatsächlich nicht kommen. Auch für Elena glaube ich, dass es ein schwieriger Weg wird, aber ich freue mich, sie da zu sehen. Und hey, so gut wie die Deutschen laufen, der heutige Tag hat die Bilanz jetzt natürlich wieder steil nach oben gebracht für die Deutschen. Warum kein mutiges Rennen auch von der Elena Burkhardt?
Ja, mutig kann sie ja rennen, aber eine Chance hat sie halt, glaube ich, trotzdem. Ja, wobei acht, ja, ich weiß auch nicht. Ja, schauen wir mal.
Gucken wir auf die Startlisten der 800 Meter der Frauen aus Österreich. Caroline Bredlinger in Heat 1, aber wir wollen natürlich auf die Deutschen gucken. Ich schaue gerade einmal durch, wo Maite kommt. Es ist erst relativ spät. Smiller ist auf jeden Fall in Heat 5 um 13.30 Uhr dann. Und da kommen die ersten drei direkt weiter, also mit einem großen Coup nach Platzierung und dann über sieben Heats hinweg noch die drei Zeitschnellsten.
Und für Deutsche auch immer wichtig, wenn man gerempelt wird und stürzt, dann kommt man auch weiter. Und auch, ich finde auch gut, wir können schon Caroline Bredlinger mal ganz kurz erwähnen, weil wir haben ja, habe ich ja schon ein paar Mal jetzt erwähnt, wir haben auch in Österreich Freunde und Freundinnen, die uns zuhören, die hat mit Kelly Hutchinson auf jeden Fall wahrscheinlich so die krasseste Prominenz und darf dafür aber auch gleich im ersten Heat mit einsteigen. Genau, und da müssen wir ein bisschen warten, wie du schon gesagt hast, auf, was hast du jetzt gerade gesagt, Heat 5?
Heat 5 mit Smiller. Und die hat eine Aufgabe vor sich auf jeden Fall. Also sie hat einmal Gemma Riki mit drin. Dann hat sie Lilian Odira aus Kenia mit drin, die dieses Jahr schon 1,56 gelaufen ist. Sie hat Nakai mit drin, die eine 1,57 gelaufen ist. Und dann auch noch Worknesh Mesele, die eine 1,58 gelaufen ist. Also das ist nicht einfach, da unter die Top 3 zu kommen. Da muss sie, glaube ich, auch hoffen, dass da ein, zwei einen schlechten Tag haben und irgendwer Bock hat, das Ganze von vorne schnell zu machen.
Ja, im Zweifel würde ich mal sagen, Smiller selber, oder? Und was glaubst du, sag mal jetzt ein Take, wie schnell muss man sein, um einer der drei Zeitschnellsten zu sein? Welche Zeit reicht?
1,59,1.
1,59,1. Ich sag 1,58,3.
Ja, also ich glaube, es muss schon schnell sein. Ich meine, ihr hört ja im Grind and Glow Podcast hoffentlich alle fleißig, wie es Miller geht vor dieser Weltmeisterschaft, wie sie sich fühlt.
Ich habe das ein bisschen die Befürchtung, dass die Miller ist mittlerweile von innen schon ganz grün, von dem ganzen Matcha, den sie trinkt.
Das kann auf jeden Fall sein. Es ist eine schwierige Aufgabe. Sagen wir es so. Ich will nicht wieder hier der Pessimist sein und alles weitere, aber das ist in dem Vorlauf eine schwierige Aufgabe. Alle, die die DM verfolgt haben, wissen, dass ich dann nicht auf Smiller gesetzt habe und sie ins Finale gekommen ist, also gewonnen hat. Also so ein bisschen Niki Buchholz-Taktik jetzt von mir. Aber ich glaube schon, dass das nicht einfach wird für Smiller.
Punkt.
Heat 7 haben wir dann mit Maite Kohlberg. Und ich sag halt zum Beispiel, der Heat ist ein bisschen einfacher vielleicht. Sie hat als Top-Star eigentlich Pudenz Segudiso mit drin, mit einer 1,57.
Warte mal, Max, warte. Also der ist mindestens genauso hart. Aber geh mal durch.
Also, du hast Segudiso mit einer 1,57, 1,6, die fünfte der Welt. Dann hast du Oratile Nove, 1,56,7, Nummer 14 der Welt. So, und jetzt kommt der Punkt, über den wir schon mal diskutieren können. Dann ist da noch Jessica Hall mit drinnen. Ja, 1,58. Ja, Jessica Hall ist Jessica Hall. Jessica Hall ist Superstar. Jessica Hall hat Bronze geholt über die 1500 Meter. Aber die hat auch die 1500 Meter in den Beinen. Die hat eine Siegerehrung in den Beinen. Die hat die Emotionen in den Beinen. Und sie sah weiter nicht gut aus auf der Zielgerade. Und ich sehe schon einen Weg, wie eine Jessica Hall zum Beispiel wieder fest wird auf den letzten 50 Metern. Und eine Maite mit dem, was sie in Trier gezeigt hat, da an ihr vorbeistürmen.
Ja, okay, aber dann ist zum Beispiel noch Natoya Gul oder Goulet Toppin mit dabei, die eine 1,559 PB hat, aus dieser Saison nur eine 1,58, okay, aber trotzdem, die hat halt 1,55 Beine. Jo.
Ja, es ist auch nicht einfach, aber ich sehe trotzdem, also persönlich sehe ich da trotzdem die Chancen irgendwie höher als bei Smiller. Aber
über die Top 3. Ich glaube, das gibt sich einfach wenig.
Ist es relativ, ja, hast du tatsächlich recht. Vor allem hast du auch nicht erwähnt, wer auch noch in diesem Vorlauf drin ist, ist natürlich die New Balance Kühlmeilen-Siegerin von 2023, genau. Vivian Chebet-Kiprotich. Also die dürfen wir natürlich auch nicht vergessen in diesem ganzen Spiel. Aber ja, es wären zwei harte Vorläufe für die beiden. Und wenn es so läuft, wie es bis jetzt die ganze Zeit gelaufen ist, kommt hoffentlich eine weiter mit einem mutigen Rennen, mit einer guten Leistung.
Deswegen, oder beide.
Wie Sunflower sagt, wir sollen aufhören zu streiten. Es kommen einfach beide weiter. Finde ich auch absolut, absolut okay.
Würde ich auch nehmen.
Und dann haben wir noch ohne deutsche Beteiligung 14:45 die 800 Meter Halbfinals der Männer. Wo auch was ganz Wildes passiert ist. In dem ersten Vorlauf waren gestern Abend Vagnoni, Arop und Sejadi drin. Also eigentlich so mit die drei Top-Favoriten. Es standen gestern Abend alle im ersten Vorlauf mit drin. Und heute Morgen kam dann irgendwann die Meldung, ja, die 800 Meter wurden nochmal umgesetzt. Und irgendwie weiß keiner so richtig, oder ich habe noch nicht herausfinden können, warum auf einmal, also keine Ahnung, es gibt ja ein Setzschema. Ich verstehe nicht, wie am Abend 800 Meter Vorläufe so gesetzt werden können und dann am nächsten Morgen auf einmal anders gesetzt sind. Also das ergibt für mich keinen Sinn, aber das werden auch einfach geile, tighte Rennen. Also bevor wir dann um 15.30 Uhr hier mit unserem Stream wieder live gehen, würde ich euch empfehlen, geht da um 14.45 Uhr auch rein, weil das wird auf jeden Fall auch sehr, sehr spannende Action. Die ersten zwei aus jedem Heat kommen direkt weiter und dann nochmal zwei Zeitschnellste. Also das wird auch ein ordentliches Gekämpfe um die Finalplätze über 800 Meter.
Ja, dann wünschen wir euch dabei viel Spaß beim Gucken. Gibt es uns noch ein Update zum Tippspiel, Max?
Ich habe wieder mit der Grafik was verkackt. Sorry, aber wir können das machen. Vergiss das, was ganz oben steht. Unten ist das, was aktuell ist. Sind noch 1,3 Punkte von den Running Gags. Das war einmal kurz wieder näher aneinander gerückt. Jetzt haben wir uns nochmal wieder ein bisschen entfernt. Was viel, viel schlimmer ist, Felix, ist, dass du auf einmal 2 Punkte vor mir bist. Also da müssen wir jetzt noch mal ein bisschen was ändern, auf jeden Fall. Also so geht das ja auf gar keinen Fall weiter. Und was für euch auch noch relevant ist, wenn ihr das hört, Felix und ich haben heute Morgen schon einen Berlin-Marathon-Special-Podcast aufgenommen, wo wir kurz auch ein bisschen wieder über unsere Lauferei geredet haben und dann alles rund um den Berlin-Marathon. Also wenn der veröffentlicht ist, auch gerne das anhören. Mit dem Code INSILENCE könnt ihr auf die besten Laufsocken neben den New Balance-Socken 15% sparen. Doch, das haue ich für die.
Ja, aber der Code ist nicht INSILENCE, sondern der Code ist Auslaufen.
Ja, hast du recht. Bei INSILENCE mit dem Code Auslaufen. 15% auf alles außer bereits rezeptierte Artikel auf der Berlin Marathon Expo und dann auch online. Aber das hört ihr alles im Berlin Marathon Podcast. Und jetzt müssen wir noch ranken. Chat, ihr wart sehr, sehr gut heute. Ihr wart sehr, sehr aktiv. Ich erwarte jetzt nochmal Vollgas von euch aus deutscher Läufer-Läuferin-Brille. Felix sagt ja immer, ich darf die anderen Dinge nicht mit reinnehmen. Von 1 bis 10. 1 ist katastrophalster Tag aller Zeiten. Budapest-Level. Bis wir sind die Könige, Königinnen der Welt. Was wertet ihr den heutigen Tag?
Also ich fange schon mal an. Ich weiß nicht, ob ich eine 10 überhaupt vergeben kann, ehrlich gesagt, so jetzt bei der WM. Deswegen würde ich sagen, eine 8,5.
Ja, ich finde auch, wir haben hier im Chat auf Twitch auf jeden Fall sind relativ viele 7,5. Ich finde 7 zu wenig. Ja. Ich habe dafür zu viele 8er vergeben. Jetzt kann man sagen, ich glaube bei Amanal habe ich 8,5 oder so vergeben. Ja. Kann das sein?
Ja, kann gut sein.
Jetzt kann man natürlich sagen, okay, ein 6. und 7. Platz ist keine Medaille und die Spannung des Rennens bei Amanal und so weiter, dann muss ich eigentlich unter eine 8,5 gehen. Ich, für mich persönlich aber irgendwie, dass in dieser Dichte hintereinander diese zwei coolen Stories, zwei Bahnathleten auch irgendwie unter die Top 8, gerade für mich auch mit dem ganzen Hintergrund wissen, was es bedeutet für die Disziplingruppe und alles. Ich finde, ein Top 6 Platz von Robert ist für mich ziemlich nah dran an einer Medaille für Amanal, so. Deswegen gehe ich auch 8,5 bis 9. Irgendwas in dem Bereich. Eine 10 geht nicht, dazu fehlt die Medaille. Also ganz klar. Deswegen 8,75
ist mein Score. Stark, ja, gehe ich mit. Ist gut. War gut. War eine spannende halbe Stunde.
War ein sehr geiler Tag heute. Emil Agekum auch über die 400 Meter Hürden abgeliefert im Finale. Das war auch noch cool. Julian Weber gut durch die Quali gekommen. Also da nichts angebrannt. Von daher denke ich, können wir alle rundum zufrieden in unseren Feierabend hoffentlich nachher gehen. Wir freuen uns, morgen mit euch wieder am Start zu sein. Bis dann. Ciao, ciao.
Tschüss.